GT Talk Update. News und Stimmen aus der GT- und Langstreckenszene kurz und kompakt zusammengefasst. Beim GT Talk auf meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Wir blicken in dieser Folge zurück auf die ADAC GT Masters in Spielberg und auf die 8 Stunden von Portimao in der FIA World Endurance Championship, kurz WEC. Da war ja auch einiges los in der GT Masters, in der WEC ja dann doch eher weniger. Das 8-Stunden-Rennen in Portimao dann doch nicht so spektakulär, wie es einige vorausgesagt haben. Dann blicken wir natürlich auch auf die Vorschau in Richtung der DTM-Saison 2021, nämlich auf das neue Reglement, was man dort nämlich eben in dieser Saison hat, nämlich die GT3 ersetzen die Class 1-Regel. Und da schauen wir drauf, eben Saisonstart in Monza an diesem Wochenende, und das schauen wir uns eben genauer in dieser Folge auch noch an. Mein Name ist Lukas Storms und wir starten jetzt rein in diese neue Folge des GT Talks. Ja, und wir fangen direkt an mit der ADAC GT Masters, der zweite Lauf in Spielberg, ja, durchgeführt worden. Der, ja, zweite Lauf zur internationalen deutschen GT-Meisterschaft eben dann in Spielberg. 2 Rennen gab es ja, wie gewohnt, an diesem Wochenende. Der haushohe Favorit in Spielberg waren Corvette und BMW. Doch irgendwie konnten sie zumindest nicht ihre deutliche Leistungen zumindest bestätigen. Der Grund war zumindest bei BMW, man hat sie langsamer gemacht als im letzten Jahr. BMW im letzten Jahr ja die beiden Rennen in Spielberg gewonnen mit Schubert und mit MRS GT Racing. Und somit, ja, war man etwas gebeutelt. Das hat auch Thorsten Schubert bei Nitro gesagt.
Ja gut, wir hatten heute Morgen nicht den Grip. Also wir sind jetzt schon am Limit. Man hat uns ja ein bisschen die Power genommen vom letzten Jahr. Wir hatten letztes Jahr wesentlich mehr Leistung, durften mehr Leistung fahren. In der Balance sind wir ganz schön eingebremst worden. Aber gut, wir müssen versuchen, vorne ran zu bleiben. Versuchen, das Rennen ist lang. Wir haben 2 gute Fahrer. Wir versuchen natürlich, die Rennpace für uns zu nutzen. Da muss alles perfekt laufen. Und dann sollte das auch gelingen, dass wir vielleicht auf Podium fahren können heute.
Ja, das hat Thorsten Schubert eben bei Nitro gesagt. Doch das Problem war eben am Samstag das Qualifying. Das lief noch ziemlich gut. Doch dann eben ein Problem, das man hatte an der Achse. Somit nach 9 Minuten das Rennen vorzeitig beendet worden. Und das sogar in Führung liegend. Somit war es für die Mannschaft eben rund um Thorsten Schubert natürlich ein riesen Rückschlag. Denn Spielberg ist die prädestinierte Rennstrecke für BMW. Am Sonntag lief es dann besser. Zwar nicht im Qualifying, aber dafür im Rennen. Da fuhr man eben aufs Podium. Von der 9. Startposition ging man dann ins Rennen nach der Rotphase, natürlich auch mit den vielen Safety-Car-Phasen, die man dort in Sonntagsrennen hatte, auf Platz 3 gefahren. Somit für die Mannschaft von Thorsten Schubert, eben von Schubert Motorsport, eine doch ganz gute Leistung mit Jesse Krohn und Nick Galloly. Der Move von Nick Galloly, gerade in Richtung des Rennendes, das war einfach nur super, wo der GRT-Grasser die Lamborghinis da mal eben hinter sich lassen konnte. Und auch überholt hat. Schauen wir noch auf den eigentlichen Favoriten, der neben BMW war. Das war nämlich Corvette Racing, also die Mannschaft von Callaway Competition. Die Corvette eigentlich in Spielberg auch ein prädestiniertes Auto, was für den Sieg gut ist. Und ja, Qualifying war man eben nicht so stark unterwegs. Im ersten Qualifying war es eine 1:29.2. Das reichte für die 9. Startposition. Also war man nicht so gut unterwegs. Im Endeffekt war man ja eben nicht so gut im Qualifying unterwegs. Im Rennen 1 ging es von 9 auf 3. Also ähnlich wie bei BMW es am Sonntag passiert ist. Für Jeffrey Schmidt und Marvin Kirchhofer ging es dann eben von 9 auf 3. Und somit in Podiumsposition, wenn wir auf das Sonntagsqualifying schauen, lief es schon mal deutlich besser für Jeffrey Schmidt und Marvin Kirchhofer. 1:28.8 eben der Corvette dann auf der 2. Position. Eine Überraschung war es dann hingegen von Rotronic Racing bei Teze mit Dennis Marshall, der eben auf der 1. Position stand. Mit 53.000 Vorsprung hat er sich die Pole dann eben am Sonntag geholt, und das war eben eine sehr große Überraschung. Denn ein Junior-Wertungsfahrzeug haben wir auch nicht immer und vor allen Dingen sehr selten in der ersten Startreihe und somit ist es wirklich eine sehr gute Leistung von Dennis Marshall, eben dann das Auto, gerade den Audi, auf der ersten Position nach dem Qualifying zu stellen, denn der Audi eben, ja, eigentlich nicht prädestiniert für die Strecke in Spielberg, geht viel geradeaus, das liegt dem Audi nicht so wie zum Beispiel einem BMW oder einem Corvette, wo es einfach ja viel Power gefragt worden ist und somit ja der Audi von Tietze dann eben auf der ersten Position in Rennen 2. Doch für Corvette lief es in Rennen 2 noch besser als für Kim-Lewis Schramm und Dennis Marshall, Jeffrey Schmidt und Marvin Kirchhöfer eben mit ihrem Sieg in Rennen Nummer 2. Das Rennen ja, geprägt von Safety-Car-Phasen, von einem Abbruch von Maro Engel in Kurve 1. Und das Ganze ja wegen diesen Track-Limit-Bestimmungen, da gab es ja eine Modifizierung mit Pöllern, also bis zu einem bestimmten Bereich waren diese Pöller dann aufgestellt, da musste man eben in diesem Bereich dann sich spätestens dort einordnen und da gab es halt einen Vorfall, ja, relativ heftiger Einschlag von Maro Engel dann in die Leitplanken, Autobahn komplett zerstört, Rennen musste abgebrochen werden und eben die Leitplanke wieder gestützt werden mit, ja, Betonblöcken und ja, dann hatten wir eine längere Unterbrechung und dann ging es dann später eine Stunde ungefähr dann weiter und das sagte eben Maro Engel sichtlich sauer bei Nitro im Interview kurz nach seinem Unfall.
Man hat gesehen, direkt nach dem Start gab es ziemliches Gerangel. Am Ende hast du einen von links von der Seite mitbekommen. War schon am Anfang dieses Gerangel ein Problem für dich?
Du sagst gerade, der Start war eine Sauerei. Also ich weiß nicht, warum die vorne nicht zugefahren sind, aber es war so viel Unruhe. Es wurde nur gebremst, Gas, Bremse. Als es dann irgendwann grün ging, stand ich voll auf der Bremse, weil ich sonst den Vordermann reingefahren wäre. Also aus meiner Sicht, wie gesagt, eine Sauerei der Start. Und dann, ja, ist dann passiert, was passiert ist in Turn 1 oder Ausgang Turn 1. Ich meine, das ist einfach nur extrem ärgerlich und ja.
Das wirft natürlich auch die Mannschaft von Tuxpor WRT in der Meisterschaft ziemlich weit nach hinten nach ihrem doch sehr erfolgreichen Wochenende in Oschersleben. Weiter erfolgreich ging es dann für die Mannschaft der SSR Performance, die man da eher gerne nennen darf. In Rennen 1 war man ja mit einem Sieg dabei. Michael Ammermüller, Matthew Jaminet, da war man wirklich stark unterwegs, auch wieder in diesem Wochenende. Man hat ja tatsächlich von Rennen 1 zu Rennen 2 mehr Gewicht bekommen. Auch alle Porsches haben mehr Gewicht bekommen, 10 Kilo mehr. Und dann auch die 20 Gewicht Zusatz da wegen mal, weil man eben Rennen 1 gewonnen hat und ja, da hat man eben trotzdem sehr gut performt, weil man beides mal bester Porsche am Samstag mit dem Sieg und am Sonntag mit dem 6. Platz ging es für die 92 mit dem Porsche eben sehr, sehr weit nach vorne. Und das sieht man auch in der Meisterschaft. Matthew Jaminet, Michael Ammermüller 72 Punkte vor Mirko Bortolotti und Costa Balboa und eben gefolgt von Nicky Yellowly und Jesse Krohn auf der 3. Position. Dahinter Maximilian Buch und Raffaele Marcello. Der Mercedes auf Spielberg auch nicht so gut unterwegs. Da hat man die größten Teile der Punkte noch aus Oschersleben tatsächlich gehabt. In Rennen 2, also am Sonntag, ging es auf den 10. Platz und in Rennen 1, da reichte es eben nur in Anführungszeichen auf Platz 4. Da lief es dann in Oschersleben dann noch besser. Aber ja, die Mannschaft von HTP Winward wird das wohl dann bestimmt in Zandvoort dann noch besser machen, wird dem Mercedes dann doch ein bisschen mehr entgegenkommen. Der beste Mercedes am Sonntag war dagegen Igor Valilko und Jules Gonon im Juniorfahrzeug von Team Zackspeed Mobil Krankenkasse Racing auf der 8. Position und da war man eben am Sonntag drittbestes Juniorfahrzeug und stand eben damit dann auch noch auf dem Podium. Dann für Valilko und Jules Gonon. Schauen wir mal auf die Autos aus Ingolstadt, nämlich bei Audi. Da war es ja im Endeffekt nur die Fahrzeuge von Rotronic Racing, die ganz gut aussahen. das Ganze am Sonntag. Und wenn wir reinschauen in Rennen 1, war es das beste Auto von Dennis Lind und Dries Wantor. Auf der 5. Position war der beste Audi unterwegs, sonst eben auch der Rotonic Racing Auto mit der 33 mit Schramm und Marshall auf der 8. Position unterwegs gewesen. Sonst Audi in der hinteren Hälfte zu finden. Wie gesagt, nicht nur unbedingt der Audi-Strecke. Und das hat auch man bei Land Motorsport gesagt. Ja, war ein sehr, sehr schwieriges Wochenende für unter anderem Christopher Mies und eben für seinen Teamkollegen, nämlich Ricardo Feller. Da lief es dann doch in Oschersleben etwas besser, aber wie gesagt, es kommen ja noch Strecken auch für Audi, die ihnen mehr entgegenkommen. Besser gelaufen ist es eben für Lamborghini mit dem Team von GT Grasser Racing. Da ist man ja nicht weit vom Spielwerk beheimatet. Mirko Bortolotti, Alberto Costa Balboa und Rolf Inreich und Frank Pereira, die an diesem Wochenende wieder ein Brett hingelegt haben. Am Sonntag mit 4. und 5. Platz unterwegs. Am Sonntag war man sogar dann bestes Trophy-Fahrzeug, genauso auch wie am Samstag mit Rolf Inreich und Frank Pereira und eben sogar am Samstag eben mit dem Podium auf der 2. Position für Bortolotti und Costa Balboa. Trotz der Versetzung ging es dann doch am Samstag ziemlich weit nach vorne für das italienische Fahrzeug von GT Grasser Racing Team, eben aus Österreich eingesetzt. Der Lamborghini funktioniert tatsächlich in Spielberg besser als der Audi, was im Endeffekt vom Konzept her nicht viel anders ist. Der Lamborghini, zwar fährt der Lamborghini ein bisschen mehr Rake, aber eigentlich hat das eigentlich damit nicht so viel zu tun, dass er da besser funktioniert, aber ja, wer weiß, der Lamborghini einfach vielleicht da besser gelegen, kann aber auch, wie gesagt, am Team liegen, denn GT Grasser Racing ja mit dem Heimspiel dort in Spielberg natürlich vielleicht besser aufgestellt als vielleicht alle anderen Teams dann, die diesen Lamborghini dann einsetzen, wie zum Beispiel das Team von T3 Motorsport. Schließen wir das Ganze ab, eben dieses Wochenende mit der Wertung. Ich habe es ja schon erwähnt, Jaminet und Michael Emmermöhr bleiben vorne, 72 Punkte, 56 Punkte dann für Bortolotti und Albert Costa Balboa. Und für die 3. Position 51 Punkte, also 5 Punkte hinter Platz 2 Yellow Lee Crown, dann Bug und Marcello dahinter mit 3 Punkten Abstand und dann Kühlschäfer und Schmid, dann der beste Audi mit Schramm und Marshall auf der 6. Position mit 41 Punkten, genauso wie Mies und Ricardo Feller auf der 7. Position. Dann in die Junior-Wertung schauen wir rein, Kimberly Schramm vor Ricardo Feller, also Dennis Marshall und Kimberly Schramm eben auf der 1 und Ricardo Feller und Igor Valilko auf der 2. und jeweils 3. Position, Mick Wisshöfer auf der 4 und Maximilian Paul auf der 5. Position. Dann schauen wir in die Trophy-Wertung auf die quasi Gentleman-Fahrer. Da ist es Rolf Inreichen, der mit 70 Punkten führt vor Florian Spengler mit 76,5 Punkten, genau, auf der 2. Position gefolgt und dahinter Elia Herhardt mit 55 Punkten, also 15 Punkte dahinter der Deutsche für das Team von Rotonic Racing bei Tietze. Dann in Kaun schauen wir in die Teamwertung, SSR Performance 14 Punkte vor GT Grasser Racing Team, von vor Schubert und dann vor dem Team von Mannfilter, Team Landgraf, HTP, WWR und dann das Callaway Competition Team dann dahinter mit 45 Punkten, also mit 44 Punkten, Entschuldigung, ein Punkt hinter dem Team von Landgraf und eben dann 26 Punkte hinter dem Team von SSR Performance. Aber zweites Rennwochenende, ja, da ist noch viel los in der Meisterschaft, also kann man sich darauf nicht wirklich einigen oder gibt es ja jetzt keinen deutlichen Favoriten zum Jahresende hin, wer da wirklich vorne ist. Klar, wenn man schon von Saisonanfang gut aufgestellt ist, dann hat man es in Richtung in Richtung Meistertitel dann doch schon ein bisschen einfacher, aber eben man kann es sich natürlich auch in den letzten Rennen natürlich deutlich verspielen. Der nächste Aufschlag eben in Zandvoort, 9. bis 11. 7. dann beim cm.com Circuit Zandvoort und dann einen Monat später dann am Nürburgring. Also haben wir erstmal ein bisschen Pause von der ADAC GT Masters, aber das lassen wir uns nicht verübeln, denn wir machen weiter nach einer kurzen Pause mit der FIA WEC aus Portimao. 8 Stunden standen dort ein, die waren zwar nicht so spannend, aber hat trotzdem viele Geschichten geboten, gerade um den Glickenhaus, da war das der erste Mal für James Glickenhaus in der WEC. Und ja, der Auftakt lief nicht so wie gewollt, aber da schauen wir rein, wie es dann doch für die Mannschaft aus Amerika gelaufen ist. Das nach einer kurzen Pause hier beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Also bleibt dran.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Zurück aus der Pause hier beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, weiter geht's mit der FIA WC. Noch kurz, bevor wir einsteigen, eine kleine Information. Ihr könnt uns auch auf Social Media folgen, einfach GT-Talk auf Instagram, auf Twitter und auch auf Facebook sind wir da unterwegs. Da findet ihr immer alle News rund um die berichteten, ja, Serien, die wir hier auch im Podcast behandeln, auch Ankündigungen in Richtung des Podcasts und auch mehr Informationen eben rund um die einzelnen Serien. Also dort gerne mal folgen, eben auf Twitter, auf Instagram und auf Facebook. Das Ganze auch zu sehen und auch anzuklicken in den Shownotes. Ja, das Ersatzrennen für die 12 Stunden der WEC, die ja eigentlich so in Sebring stattfinden sollten. Ja, und das hat sich im Endeffekt auch eher nach einem Ersatzrennen angefühlt. Zwar war die Startphase dann doch sehr interessant. Ja, einige Verschiebungen gab es dann doch in Richtung der ersten Position, auch in der LMP2-Klasse. Da gab es ja einen Kontakt zwischen den beiden Jota-Fahrzeugen, wo der erstplatzierte Tom Blomqvist ja umgedreht worden ist von seinem Teamkollegen in der 38. Und somit ja ging es dann erstmal für die 28 weit nach hinten in der LMP2. Doch das Ganze hat sich dann auch ja wieder über die 8-Stunden-Distanz widerlegt. Ja, und vom Rennverlauf her nicht viel passiert. Ein Unfall dann mit dem Glickenhaus passiert. Ja, der dort im Verkehr die Kontrolle verloren hat und dann eben in das Auto von D-Station reingefahren ist. Die 777 rund um Watson, Fuji und Honshio. In dem Aston Martin Vantage AMR und da hat man eben dann, ja, fuhr man nur noch in das Auto von Project One rein, nämlich in die 77 von Christian Reed, Jackson Evans und Matt Campbell in der GTE Amateurklasse und das sorgte eben für eine Gelbphase, das war einer der heftigeren oder einer der größeren Unfälle in diesem Rennen, aber ich glaube, das sagt schon alles über das Rennen, über den Rennverlauf grundsätzlich hinaus. Bei der Hypercar-Klasse stand ja am Anfang das Auto von Alpine Elf Matmut vorne mit der französischen Mannschaft eben von ja, Alpine, also von Signatec, die man eben vorne stand mit dem alten Auto von Rebellion. Und da war es ein André Negrau, Nicolas Lapierre und Mathieu Vaxivière, wo man eben auf der ersten Position stand im Qualifying noch vor den beiden Toyotas. Doch im Rennen hatte sich das auch eben wieder durch die Strategie, also durch den niedrigeren Benzinverbrauch von Toyota wieder gelegt und so die beiden Fahrzeuge von Toyota wieder ganz vorne. Noch zu erwähnen ist, dass man diesen Tausch gemacht hat, also die 7 war über das Rennen gesehen her deutlich stärker als die 8, doch trotzdem hat man eben diese Position getauscht, eben Bohemi, Nakajima und Brandon Hartley, die dieses Rennen gewonnen haben, vor Mike Conway, Kamui Kobayashi und José María López. Und ja, das sorgte für einige Aufregung. Da hat man eben bei Toyota sich ein bisschen anders committed. Eigentlich hat man grundsätzlich gesagt, nein, wir wollen eben nicht, dass man ja die Position tauscht. Doch ja, das hat man sich dann doch eben anders überlegt. Auf der dritten Position eben das Auto von Alpine Elf Matmut, eben das Signatec-Auto in der Hypercar-Klasse. Dann kam schon das erste Auto aus der LMP2, wie erwähnt schon der Glickenhaus, mit Problemen ja beklagt worden. Auch ein Kupplungswechsel, der ihnen eine Stunde gekostet hat, ja, brach das Auto von Ryan Briscoe, Romain Dumas und Richard Weisbrook natürlich nicht in die vorderen Plätze und somit ja war es dann, ging es halt für die Mannschaft dann deutlich weiter nach hinten. Um es genauer zu sagen, die insgesamt 30. Position und die letzte Position von den gewerteten Fahrzeugen bei Glickenhaus standen dann zur Buche eben Briscoe, Dumas und Westbrook, die dieses Fahrzeug gesteuert haben, eben viele Probleme noch bei Glickenhaus und ja, die muss man eben mal aus den ja, aus der Seite, aus dem Weg schaffen und auch mal eben auch von der schnellsten Zeit mal eben über 1,5 Sekunden aufholen. Und das wird noch sehr, sehr schwer, wenn es in Richtung Le Mans angeht. Aber natürlich möchte man erstmal wissen, ob das Auto durchsteht. Das hat man auch mit diesem Ziel eben nicht erreicht. Und da muss man noch viel arbeiten bei Glickenhaus. Schauen wir auf die LMP2-Klasse. Und da war es das Auto Da Costa, Davidson und Gonzalez, die das Rennen gewonnen haben, eben vor deren Teamkollegen, nämlich von Jota, Galil, Van Dorn und Blomqvist, also das Auto, was man an der Anfangsphase gedreht hat, eben, ja, der Doppelsieg für Jota in der Wertung, United Autosport USA mit Hansen und mit Fabio Scherer und dann noch mit Paul Di Resta auf der insgesamt dritten Position, also Podium wieder für United Autosport USA Team WRT mit Franz Habsburg und Miljelis auf der vierten Position in der LMP2. Gute Leistung von Intereuropol Competition, da mit der fünften Position man da wirklich eine gute Leistung gemacht hat. Auch hat man lange mit um das Podium gekämpft bei Intereuropol. Auf der sechsten Position das Auto von Tatiana Calderon, Sophia Flörsch und Beitz Gewisser. Auch bei ihnen geht es etwas weiter nach vorne. Das Auto mit der Nummer 1 von Richard Mill Racing Team. Eben das beste Auto dann auf der sechsten Position. Und somit immer noch tatsächlich vor dem besten Auto aus der Pro-Amateur-Wertung. Garcia, Bäsche und Nato gewinnen die Wertung in der Pro-Amateur-Wertung. Mit dem Real Team Racing aus der Rides vor dem Dragon Speed USA von Hetman, Montoya und Hanley. Magnussen, Fjordbach und Andersen machen Platz 3 in der Pro-Amateur-Wertung dann dicht. Und das Racing Team Neverland, was auf der Pole Position in der Pro-Amateur-Wertung stand, mit Van Aert, Van der Grade und Van Eutert, leider im Rennen mit ein paar Problemen unterwegs gewesen und deshalb ging es dann leider nur auf die vierte Position in der Pro-Amateur-Wertung. Schauen wir auf die GTE Pro, da war es AF Corse, die mit einem Doppelsieg überzeugt haben, mit Pier Guidi Gallardo und Sierra und Molina, eben mit einer Zweierbesetzung. Anderes System wie bei Porsche, dass man mit 3 Fahrern gefahren, mit eben in der 92 auf der dritten Position ist man dort am Ende gelandet und eben, ja, die dritte Position für Porsche eigentlich schon ungewöhnlich. Wie stark man da in Spa war eben nicht so in Portimao, zumindest im Rennen auch nicht. Man war auch auf der Pole in Portimao, doch eben konnte man das im Rennen nicht so durchsetzen. Genauso auch wie das Team von Bruni, Lietz und Marco Vecchi, die sich auf die vierte Position eingereiht haben. Und das Ganze eben bei, ja, schwierigen Verhältnissen bei Porsche. Und somit dann nicht der Sieg für sie in dieser Klasse. In der GTE Amateurwertung war es dann Settila Racing wieder einmal mit Lacorte, Saganatio und Fioco der 47. Dahinter gefolgt von Project One Porsche, von Perfetti, Cairoli und Pera. Und eben auf der dritten Position Flor, Castellacci und Fisichella in der dritten Position mit ihrem Ferrari. Dann schauen wir noch in die einzelnen Wertungen in die Weltmeisterschaft der einzelnen Klassen. Für eine längere Distanz gibt es auch mehr Punkte. Ganze 13 Punkte mehr für einen Sieg und somit streichen Alexander Pierguidi und James Calado die Führung ein vor Kevin Estrunil Jani. 56 zu 50 Punkten. 6 Punkte Vorsprung und das eben, obwohl, wenn man das so sehen möchte, auf dem Blatt, ja, der Porsche eben stärker aussah von Kevin Estrunil Jani mit jeweils 2 Poles hintereinander. Doch eben durch diese mehr Punkte, die man dann kriegt in dem Sieg dann in Portimao, die 13 Punkte, die man dann mehr kriegt für den Sieg, eben besser. Man kriegt auch mehr Punkte für Platz 2. Anstatt 18 bekommt man 23 Punkte plus dieser einen Pole-Position-Punkt kriegt man dann eben jetzt 50 Punkte, also 50 Punkte insgesamt, jetzt dabei 6 Punkte eben Unterschied. Dahinter gefolgt Dani Sierra und Miguel Molina mit 42 und schon ein bisschen dahinter Gian Maria Bruni und Richard Lietz mit 30 Punkten. Da muss man eben dann in der zweiten Reihe bei Porsche noch etwas auffrischen, also ein bisschen mehr Stärke zeigen bei Gian Maria Bruni und Richard Lietz. Auch in der Herstellerwertung liegt Ferrari vorne mit ganzen 18 Punkten. Punkten. Dann schauen wir auf die Hypercar-Klasse. Brandon Hartley mit 63 Punkten, genauso wie Kazuki Nakajima und Sebastian Buemi. Somit 20 Punkte vor José Maria López, Kamui Kobayashi und Mike Conway. André Negrau, Mathieu Vexivier und Nicolas Lapierre eben auf der dritten Position. Richard Westbrook, Romain Dumoulin, Ryan Briscoe. Lassen wir mal ganz von aus 18 Punkte nur für sie auf der insgesamt vierten Position, aber die werden ja in der Meisterschaft größtenteils keine Rolle spielen, weil man ja auch zum Beispiel nach Le Mans die Rennen nicht mehr fährt, also Fuji und Bahrain. Also somit auch Toyota Gazoo Racing in der Herstellerwertung. Vorne ist auch das Team, wenn wir das jetzt auch rausfinden, wenn man auch die richtige Datei findet. Wir schauen erstmal auf die Pro-Amateur-Fahrer. 56 Punkte für Esteban Garcia und Norman Nato in der Pro-Amateur-Wertung. Dahinter gefolgt von Guido van der Garde, Job van Eutert und Ben Henley. Dann auf der dritten Position ein Platz dahinter. Dann genauso mit Henrik Hetman und Juan Pablo Montoya mit 42 Punkten dann da gefolgt. Das sind die Top 3 in der Pro-Amateur-Wertung. In der LMP2-Klasse insgesamt sieht es folgendermaßen aus. Anthony Davidson, Antonio Felix da Costa und Robert Gonzalez eben vorne vor Philipp Hansen, Sean Galil und also vor Philipp Hansen auf der zweiten Position eben, der alleinstehend auf der zweiten Position ist. Dahinter gefolgt, Sean Galil, wie schon erwähnt, Stoffel van Doorn und Tom Blomqvist. Dahinter Fabio Scherer und Philippe Albuquerque. Und dann eben auf der fünften Position Alex Brundle, Jakob Simon Schwieski und dann auf der sechsten Position Paul Di Resta und Wayne Boyd in der LMP2-Wertung. Alles Weitere findet ihr in den Shownotes und nach einer kurzen Pause verabschieden wir uns erstmal von der WEC. Da geht's ja erst in einem Monat gut weiter in Monster. Da hoffen wir eben mal auf ein besseres Rennen. Hoffen wir mal auf ein Rennen wie in Spa bei der WEC. Nach einer kurzen Pause geht's weiter mit dem Auftakt und der Vorschau zur DTM-Saison 2021. Letztes Jahr war es eine sehr Audi-dominierte Saison. Das war auch das letzte Jahr der Class 1-Autos und in diesem Jahr eben neu die GT3-Autos dabei. Wer alles dabei ist und wo man fährt und was sich noch so geändert hat, klären wir dann gleich nach einer kurzen Pause hier beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de mit der DTM. Bleibt dran. Ein letztes Mal begrüße ich euch zum GT-Talk hier in dieser Folge mit der Vorschau auf die GT3-DTM-Saison im Jahr 2021. Monza, Lausitzring, Zolder, Nürburgring, Red Bullring, Assen, Hockenheimring und auch, wenn es wieder möglich ist, der Norrisring sollen in dieser Saison gefahren werden. Und das sind insgesamt 8 Stationen, die die DTM mit insgesamt 16 Rennen gerne in dieser Saison bestreiten werden möchte. Und das mit ja vielen unterschiedlichen Marken. Audi ist dabei, BMW ist dabei, Ferrari ist dabei, Lamborghini ist dabei, McLaren ist auch dabei bei ausgewählten Veranstaltungen mit dem Team von JP Motorsport und dann Mercedes natürlich auch dabei mit insgesamt dann tatsächlich auch 5 unterschiedlichen Teams. Vom fahrerischen Angebot her hat die DTM einiges zu bieten. Calvin van der Linde, Mike Rockenfeller, Margot Wittmann, Timo Glock, Sheldon van der Linde, Alexander Albon, Nick Cassidy ist auch dabei und auch Liam Lawson oder auch dann Gary Paffett, Dani Junkadeja, Maximilian Buch, Lucas Auer, Philip Ellis und auch teilweise dabei in einigen Events auch Christian Klien. Und da freuen wir uns natürlich auch sehr, denn er wird eben bei ausgewählten Events, eben bei Gaststarts, eben diesen JP Motorsport McLaren fahren. Und auch Frauen sind dabei, Sophia Flörsch und Esme Hawkey, da haben wir auch drüber gesprochen in der Update-Ausgabe. Und das freut einem natürlich auch sehr, dass auch weibliche Pilotinnen am Start sind. Auch von den Teams her, Up Sportsline, Rosberg, Rowe dabei, AF Corse mit dem Backing von Red Bull, also Red Bull Team AF Corse gibt's und Alpha Tauri Team AF Corse, also jeweils dann die Ferraris eingesetzt von AF Corse und die Mercedes fahren eingesetzt von HRT, Gruppe M, Mücke, Winward und Getspeed. Ja, insgesamt viele Autos dabei und eben gewechselt hat sich dieses Reglement von Class 1 auf jetzt die GT3 Autos, also von den Prototypen weg auf an etwas in Anführungszeichen seriennah. GT3 ist längst nicht seriennah, wenn man das so nennen darf. GT3 nennt sich das Ganze, aber man nennt es anders. Man sagt GT Plus dazu, denn die Autos werden ein bisschen von der Performance her hochgeschraubt. Man fährt von der BOP nicht so angeglichen, wie man zum Beispiel aus der GT Masters kennt. Also man regelt das Ganze mehr mit Gewicht als mit Leistung. Denn das möchte die DTM eben auszeichnen. Volle Drehzahl oder also volle Leistung und natürlich auch gleichzeitig volle Drehzahl, um eben schneller zu sein als die GT Masters. Und da wechselt man auch den Reifenpartner, man ist weg von Hankook und man wird eben nun mit den Michelin-Reifen an den Start gehen. Einen Fuel-Partner gibt's auch nicht, also wie man das kennt, wie aus den letzten Jahren mit Aral. Das wurde eben auch nicht erweitert und somit wird eben auch es offen sein, welchen Fuel-Partner sich die Teams dann nehmen werden. Zurück kommt eben in diesem Jahr Mercedes. Nach zweijähriger Abstinenz kommt man eben mit diesen Privatteams zurück. Ferrari, McLaren und Lamborghini werden eben das erste Mal diese Serie dann eben dabei sein. Mit Audi und BMW werden man eben dann, wie schon erwähnt, diese Serie dann trotzdem beibehalten, obwohl man sich ja eigentlich nicht so für diese Serie ausgesprochen hat, doch eben durch diese ganze Sache mit den Privatteams wird das dann eben etwas vom Werk runtergeschraubt und die Teams müssen eben selber gucken, wie die dort zurechtkommen. Neueinsteiger in diese Serien sind eben Fahrer wie Alexander Albon, eben von der Formel 1 weg, aus underperforming Gründen hat man den ja aus dem Red Bull Programm der Formel 1 ja rausgeworfen, jetzt eben nur in der zweiten Garde unterwegs und jetzt eben auch in der DTM unterwegs, zusammen mit Liam Lawson, die halt eben für das Red Bull gebackte AF-Kurse-Programm starten werden. Somit haben wir auch Lawson als Formel 2 Fahrer dabei, der eben Vollzeit dabei ist und da gibt es keine Saisonüberschneidungen. Wenn es Überschneidungen gibt mit der Formel 1, wird ihn ersetzen, also wird Alex Albon ersetzt von Nick Cassidy. Und der ist ja schon Meister in der Superformula, in der Super GT und ist aktueller Fahrer der FIA Formel E bei Envision Virgin Racing. Verlassen haben in dieser Saison die Meisterschaft Robert Kubica, der Ex-Formel 1 und Rallye-Pilot und der DTM-Champion, der dreimalige DTM-Champion René Rast. Er wird das Ganze in diesem Jahr eben von der anderen Perspektive begleiten, nämlich für Sat1 RAN, würde eben die TV-Expertise begleiten. Mit dem Kalender, habe ich ja euch schon gesagt, eben an diesem Wochenende geht's los in Monza und eigentlich sollte es dann direkt zum Nürburgring gehen, doch da ist man, wie gesagt, Event steht noch als postponed, also als verschoben dort und man versucht da noch nach einem Ersatztermin, wenn es dann einen geben wird. Ich meine, die Corona-Zahlen würden es vielleicht zulassen, doch eben das Ganze in Nürnberg in Bayern gelegen und da ist man ja, was man das angeht, vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Also könnte es auch dieses Jahr wieder sein, dass der Nürburgring, also in Nürnberg, somit dann wieder einen Schritt kürzer treten muss. Ja, Strecken wie Lausitzring sind wieder drin, auch Zolder kommt wieder zurück, anstatt man ja wieder ins Spa fährt, fährt man dann doch wieder zurück nach Zolder in Limburg und dann geht's weiter dann zum Nürburgring eben im August. Dann am Red Bull Ring fährt man auch wieder zurück, freut die österreichischen Zuschauer, dann fährt man auch wieder in Assen und dann der Saisonabschluss, so wie es hier steht, dann wieder am Hockenheim Ring. Zwei Rennen werden gefahren an einem Wochenende in Monza, habe ich auch schon in der Update-Folge erklärt, wird das Rennen etwas kürzer sein, aufgrund der Spritsituation eben 5 Minuten kürzer, das Rennen in Monza. Dann schauen wir noch auf die BOP, auf die Balance of Performance. In Monza wird nämlich Mercedes-AMG mit 1330 Kilo an den Start gehen. Man arbeitet, wie gesagt, mit Restriktoren und mit Gewicht und nicht mit Leistungseinbremsung. 2x38 wird der Mercedes restriktiert. Der Audi bekommt 1310 Kilogramm und 2x43 Restriktor Menge rein. BMW M6 GT3, 1335 Kilogramm und der Ladeluftdruck eben mit 2,032 angegeben. Genauso auch der Ferrari mit 1310 Kilo, eben mit dem Luftdruck begrenzt mit 1731 und der Lamborghini Huracan mit 1300 Kilo und 2x42 Restriktor. Geschichten eben eingebremst worden. Die SRO BOP sieht da etwas anders aus, wenn man das so sehen möchte. Der BMW in der SRO BOP, das liegt mir eben auch hier vor, anders eben eingestuft. Der Mercedes wird mehr eingebremst bei der BOP in der SRO, so auch der Audi mehr eingebremst und in der DTM wird der BMW tatsächlich mehr bevorzugt. Was im Vergleich der SRO-BOP anbetrifft. Aber wie gesagt, da muss man einfach mal schauen, wie das Ganze sich verhält in der DTM. Und ja, da muss man, wie gesagt, einfach mal schauen, wie sich das Ganze dann am Wochenende verhält. Muss man einfach mal sehen, wie gesagt, das erste Aufschlagen der DTM dann eben in der, ja, in Monza. Muss man einfach, wie gesagt, schauen, wie das dann in der, ja, DTM dann da funktioniert. Ich habe es ja schon erwähnt, Gary Paffett würde ja eigentlich dann auch in Monster starten, geht aber nicht aufgrund der Schwierigkeiten mit und auch Überschneidung der Formel E und auch ein bisschen Reiseschwierigkeiten und somit wird auch dann Maximilian Buch eben dann der Ersatzfahrer sein. Ich habe es ja schon erwähnt, er wird dann die ersten beiden dann Rennen dort für das Mercedes-Team dort fahren. Exklusiv die DTM gibt es nicht nur bei Sat1, sondern auch bei Servus-TV zu sehen. Eben Sat1 und die DTM schon seit Jahren tatsächlich mit dabei. Dieses Jahr dabei eben Servus-TV. Man wird am Samstag und am Sonntag in Deutschland und in Österreich die Rennen der Serie ab 13:50 auf dem Sportportal servustv.com/sport übertragen. Das Ganze eben dann auch für die Fans in Deutschland relevant, denn nicht nur wird man eben auf Sat1 zurückgreifen können, sondern auch eben auf den österreichischen Sender mit Red Bull Backing dahinter. Servus TV aber grundsätzlich im Sport sehr breit aufgestellt. Man zeigt ja die Formel 1, man zeigt die MotoGP, man zeigt die Superbike, WM und auch Teile der Rallye WM übertragt man auf deren eigenen Plattform. Also freuten wir uns auch auf einen weiteren Partner in der DTM, was die TV-Rechte angeht. Zu schauen gibt's die DTM auch wieder auf ihren eigenen Portalen DTM Grid, die sich im letzten Jahr zwar als ja anschaubar angesehen hat, doch die Rennen eben teilweise mit vielen Problemen dort auch kaum anschaubar gemacht worden. Ja, da wäre man lieber auf YouTube-Streaming geblieben oder man lässt es eben exklusiv auf einen eigenen TV-Sender laufen, dann bei Sat1 auf deren RAN-Seite oder jetzt eben bei Servus-TV. DTM Grid funktioniert dagegen eher schlecht als recht. Wichtig zu wissen für die Fans, alle Session gibt's live bei ran.de oder dann auch auf deren DTM Grid Plattform. Ab 13 Uhr geht's ab Freitag los mit FP1 und dann ab 16:10 FP2 der DTM und dann am Samstag eben 10:30 Qualifying und ab 13:30, wie schon erwähnt, DTM Rennen Nummer 1 und am Sonntag dann genau das gleiche Ding, dann ab 10:10 Uhr das Qualifying für Rennen Nummer 2 und dann 13:30 wieder Rennen 2. Das Ganze dann zu sehen eben bei Sat1, bei RAN.de, bei Servus-TV online und eben bei DTM Grid. Also viel verpassen könnt ihr auch von der DTM nicht. Ja, Einschätzung und wie mir das gefällt, dann ab nächster Woche bei der neuen Folge des GT-Talks, eben in der regulären Ausgabe ab Freitag, wieder GT-Talk-Update mit den neuesten News und Stimmen der GT- und Langstreckenserie, dann hier auf meinsportpodcast.de. Vergesst nicht zu folgen und zu abonnieren in deiner Podcast-App der Wahl oder auf Spotify. Folgt uns, wie gesagt, auch auf Social Media, auf den unterschiedlichsten Kanälen, das Ganze auch in den Shownotes zu sehen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage, möge der Ritt mit euch sein und dann hören wir uns spätestens Freitag wieder zu einer neuen Folge GT Talk Update. Tschüss und bye bye und genießt das schöne Sommerwetter draußen. Tschüss und bye bye.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne
beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
GT Talk Update. News und Stimmen aus der GT- und Langstreckenszene kurz und kompakt zusammengefasst. Beim GT Talk auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.